einem dritten Vortrag zum Thema Meditation und Yoga. Wir wissen, dass Meditation und auch Yoga in unserer Zeit absolut in sind. Meditation und Yoga breiten sich überall aus, in allen möglichen Lebensbereichen, in allen möglichen Institutionen. Meditation und Yoga finden sich, wie wir alle wissen sollten, in den fernöstlichen Religionen, aber auch in vielen Sekten, in okkulten und esoterischen Zirkeln, in Hexenzirkeln und Hexenschulen, in der Psychotherapie, in Schwangerschafts- oder Geburtsvorbereitungskursen, in Kurkliniken, in der Medizin, in Schulen, in Kindergärten, aber auch in christlichen Gemeinden findet sich inzwischen die Meditation. Grund genug, sich damit auseinanderzusetzen, was nun eigentlich Meditation wirklich ist, was sind die Ziele und Versprechungen von Meditation und Yoga, welche Grundtechniken gibt es, welche Grundannahmen und Grundlehren und was sind die Wirkungen und Nebenwirkungen, was sind die Risiken und Gefahren der Meditation? Gibt es eine richtige und eine falsche Meditation? Das wären die Fragen, die ich hier ansprechen möchte. Nun, ich wurde gebeten, mich etwas kurz zu fassen. Gleichwohl möchte ich, dass jeder einzelne Vortrag in sich eine geschlossene Einheit ist und insofern wird es doch immer wieder Wiederholungen geben. Das liegt nicht an mir, sondern an der Materie. Nicht, dass man mir vorwirft, wer alle Kassetten hört, der wiederholt sich ja immer. Ich kann ja nichts dafür, dass die Methoden sich im Wesentlichen immer wieder gleichen. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich mich stütze auf die in Deutschland leicht zugängliche und vorliegende Meditationsliteratur. Ich kann selbstverständlich nicht auf die asiatische Literatur zurückgreifen und schon gar nicht auf die Originalschriften, die dann im Sanskrit vorliegen. Also auf die Literatur, die wir hier in unseren Buchhandlungen leicht beziehen können. Und meine Methode ist wieder die, die ich schon demonstriert habe in den anderen Vorträgen. Ich versuche nur das wiederzugeben, was die Literatur selbst sagt. Was eigentlich jeder nachlesen kann, und um sich sachkundig zu machen, bevor er sich auf eine Sache einlässt. Nur, das ist nicht mehr der Geist der Zeit, dass man sich vorher sachkundig macht, bevor man sich auf so etwas einlässt, aber es ist an der Zeit, dass wir aufwachen, dass wir aufmerksam werden, dass wir wachen und prüfen. Nun, ich möchte zunächst eingehen auf die Ziele und Versprechungen und auf die Grundidee der Meditation. Ich habe, glaube ich, so circa etwas über einen Meter Meditationsliteratur durchgesehen, und wenn man diese Meditationsliteratur aufmerksam durchsieht, dann muss man schon feststellen, dass Meditation offensichtlich ohne Zweifel ein universales Wunderprogramm ist. Also mit Hilfe von Meditation ist ganz offensichtlich alles möglich. Alle großen Lebensprobleme lassen sich, so die einschlägige Literatur, das sage nicht ich, so die einschlägige Literatur, lassen sich alle möglichen Lebensprobleme lösen. Ich will einiges wiedergeben, was sich in der Literatur so findet. Da heißt es, Meditation führt zur Bewusstseinserweiterung, zur spirituellen Transformation, zur Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung, zur Vereinigung und Verbindung mit Gott oder dem Göttlichen, zur Selbst- und Gotteserkenntnis, zur Erkenntnis des wahren oder höheren Selbst, zum inneren Frieden oder gar Weltfrieden, zum ewigen Glück und ewigen Leben, zur universalen Liebe und Gewaltlosigkeit und so weiter und so weiter. Nun, wir wissen, dass im Westen und auch somit in Deutschland Meditation vor allem als eine Entspannungsmethode vorgestellt wird, aber auch immer häufiger als eine Therapie und auch als eine Heilmethode. Man sollte auch wissen, wenn man einigermaßen belesen ist und wenn man auch hin und wieder mal im Fernsehen das sich ansieht, was über die Religion des Fernostens gesagt wird, dann sollte man wissen, dass Meditation natürlich aus dem Fernosten kommt und dass Meditation dort ein religiöser Heilsweg ist und somit zur Erlösung, zur Erleuchtung oder Befreiung führen soll. Nun kann man noch tiefer gehen und muss feststellen, dass es in den Religionen des Fernen Ostens, wie zum Beispiel im Hinduismus, Buddhismus, Zen-Buddhismus, im Taoismus, jeweils Meditation verankert ist, aber in den verschiedenen religiösen Kontexten ganz offensichtlich ganz verschiedene Funktionen hat. Und wenn man die sich dort anguckt, dann dient Meditation mal vor allem der Selbst- und Gotteserkenntnis, so zum Beispiel im Sikhismus, dann wieder der Vereinigung mit Gott und dem Göttlichen, so zum Beispiel im Hinduismus, aber auch im Sikhismus, dann wieder der Befreiung vom Kreislauf der Wiedergeburten, mal der Entwicklung von Gleichmut und Nichtanhaftung, so vor allem im im Buddhismus und so weiter und so weiter. Das sollte eigentlich intelligenten Menschen zu denken geben, aber wer macht sich schon diese Arbeit, das einzeln einmal sorgfältig zu prüfen? Trotz dieser unterschiedlichen Zielsetzungen, die Meditation offensichtlich verfolgt, gibt es, wenn man ganz sorgfältig hinguckt, offensichtlich eine und nur eine Kernidee oder Grundidee der Meditation. Meditation soll, so liest man das dann in der einschlägigen Literatur, den Geist des Menschen zur Ruhe bringen, soll den Geist still werden lassen, soll also zu einer gedanklichen Ruhe, Stille oder Leere des Geistes führen. Meditation soll vor allem den Verstand und die Gedankentätigkeit, das Denken und Nachdenken aus- oder gar abschalten. Der Meditierende soll möglichst keinen oder nur einen einzigen Gedanken haben. Alle anderen ablenkenden oder störenden Gedanken sollen aus dem Bewusstsein völlig verschwinden. Nun gehören zur Meditation ganz offensichtlich verschiedene Techniken, Meditationstechniken. Und da habe ich die Literatur durchgesehen und versucht, verschiedene Grundtechniken herauszuarbeiten. Hier in dieser Übersicht sind es 8 verschiedene Techniken, die ich finden konnte. Und das sind zunächst einmal Rituale, die zur Meditation gehören. Ich habe es auch genannt, ein rituelles Setting gehört ganz regelmäßig zur Meditation. Der Raum nämlich soll zum Beispiel ruhig sein. Man soll sich an einen ruhigen, an einen stillen Ort zurückziehen. Das Licht soll gedämpft sein. Der Meditierende soll es sich bequem machen und auch die Augen schließen. Zu diesem rituellen Setting gehören auch rituelle Körperhaltungen. Ich muss das nochmal aufzeigen. Dazu gehören rituelle Handhaltungen, Fingerhaltungen, Augenhaltungen und auch Zungenhaltungen unter Umständen. Wir haben darüber schon hier in diesem Seminar gesprochen. Empfohlen wird vielfach der Lotus- oder Schneidersitz oder auch die Rückenlage auf dem Boden. Der Rücken soll in aller Regel kerzengerade sein. Eine Hauptübung, die zum Beispiel sich in dem Choreogramm findet, bewegte Grundschule, das in Bayern einzieht. Im Übrigen wollte mir noch jemand das Programm für Baden-Württemberg besorgen, oder so hoffe ich jedenfalls. Jedenfalls ist das eine ganz zentrale Übung, die mit diesem Programm eingeübt werden soll, kerzengerade sitzen. In diesem Programm wird das orthopädisch begründet, in Wirklichkeit geht es aber darum, eine rituelle Körperhaltung einzuüben. Die Handflächen sollen in der Regel nach oben offen gehalten werden, also zum Himmel, die Finger zum Kreis geformt in Form eines Mudras und vielfach soll die Zunge an den Gaumen gelegt werden. Weitere Techniken der Meditation sind die Deprivationstechniken. Sie zielen auf sensorische Deprivation, kurz auf die Abschaltung der Sinneswahrnehmung der Außenwelt. Also der Meditierende soll die 5 Tore der Sinneswahrnehmung schließen, so heißt es dann in den Heiligen Schriften des Fernen Ostens, insbesondere in der Bhagavad Gita, aber auch in den Heiligen Schriften des Sikhismus, aber auch des Buddhismus. Der Meditierende soll keinen oder eventuell einen einzigen Sinnesreiz wahrnehmen. Er soll nichts sagen, er soll nichts hören, er soll nichts sehen. Und Sie kennen die Symbolik, nicht wahr? Das sind die berühmten 3 Affen. Und diese Symbolik steht eben für die fernöstliche Meditation. Darüber hinaus soll der Meditierende nichts empfinden, dadurch, dass er bequem sitzt. Er soll nicht zu viel geschlafen haben, nicht zu wenig geschlafen haben, nicht zu viel gegessen haben, nicht zu wenig gegessen haben. So die Anweisungen in der Heiligen Schrift der Hindus. Er soll also nichts empfinden, nichts fühlen. Und er soll darüber hinaus auch nichts wollen, nichts beabsichtigen, nichts wünschen, nichts bewerten und nichts beurteilen. Das sind ganz wichtige Hinweise. Er soll alles loslassen, an nichts, aber auch gar nichts haften, keine Pläne haben. In der Bhagavad Gita heißt es, Kälte und Hitze, Freud und Leid, ein Stein und ein Klumpen Geld, Gold sind ihm gleich viel wert, dem Meditierenden. Er soll also eine geistige Haltung des absoluten Gleichmuts und der Gelassenheit entwickeln, eine Haltung der Nicht-Anhaftung, Non-Attachment im Englischen, und wir könnten das im Deutschen etwas salopp sein, es soll ihm alles, aber auch alles eigentlich egal sein. Zu den Meditationstechniken, die sich in der einschlägigen Literatur finden lassen, gehören dann interessanterweise auch Entspannungs- und Atemtechniken. Interessanterweise stoßen wir dann hier auch auf die Techniken des autogenen Trainings und der progressiven Muskelentspannung nach Jacobsen. Das sind Bestandteile fernöstlicher Meditationsbücher. Das sollte zu denken geben, was denn die Effekte der Entspannungsübungen betrifft. Zu den Entspannungstechniken gehören regelmäßig bestimmte Atemübungen oder Atemtechniken. Hier soll der Atem beobachtet werden, die Atemzüge gezählt werden, der Atem kontrolliert oder rhythmisiert werden, einem bestimmten Rhythmus unterworfen werden, zum Beispiel einem 4-2-4-Rhythmus oder vielen anderen Rhythmen. Also man soll bestimmte Sekunden zählen, abzählen, die das Einatmen, das Ausatmen und das Anhalten des Atems betreffen. Der Atem soll vertieft werden, zeitweise angehalten werden. Der Atem soll durch die Nasenflügel gelenkt werden oder soll exzessiv gesteigert werden, so zum Beispiel bei der Hyperventilation. Der Meditierende soll dreimal tief atmen oder sehr langsam ausatmen. Es finden sich also eine Fülle von Atemtechniken in der Meditationsliteratur. Wir sprechen noch gar nicht über Yoga-Literatur, sondern in der Meditationsliteratur. Wir finden weitere Techniken in der Meditationsliteratur, wie zum Beispiel die Konzentrations- und Wahrnehmungsübungen und Wahrnehmungstechniken. Zu den Konzentrationstechniken gehört die Tatsache, dass wir die Aufmerksamkeit auf einen Punkt einschränken sollen, auf einen Punkt fixieren sollen, die Aufmerksamkeit sammeln, zentrieren, fokussieren oder bündeln sollen. Das sind die Formulierungen, die sich ja dann auch in der pädagogischen Literatur wiederfinden. Gegenstand der Konzentration kann nun wirklich fast alles sein. Fast alles, das ist ungeheuer wichtig. Es kommt wirklich nur darauf an, den Geist auf etwas zu fixieren, zumindest für einige Sekunden. So mein Eindruck bei einer intensiven Analyse der Meditationsliteratur. Der Gegenstand der Konzentration kann also ein realer Punkt sein, zum Beispiel an der Wand. Das kann aber auch eine Kerzenflamme sein, das kann auch ein imaginierter, also ein bloß eingebildeter Punkt sein. Gegenstand der Konzentration kann ein Bild sein, ein inneres, ein geistiges Bild, ein äußeres Bild, das Bild meines Gurus oder Meisters. Eine Ikone kann es sein, eine Statue, eine Reliquie, die ich vor mich hinstelle und auf die ich starre und so weiter. Gegenstand der Konzentration kann aber auch ein Chakra sein. Ich weiß nicht, ob die fernöstliche Chakrenlehre bekannt ist hier im Kreis. Es gibt nach Auffassung der fernöstlichen Lehren angeblich 7 Chakren oder Energiezentren, die hier aufgereiht sind auf einer vertikalen vom Scheitelchakra über das Stirnchakra, Halschakra, Herzchakra, Nabelchakra und Wurzelchakra. Das sind die verschiedenen Chakren, die wir hier annehmen. Und der Meditierende wird aufgefordert, sich auf ein Chakra zu konzentrieren. Die berühmtesten Chakren sind hier dann das Scheitelchakra, das Stirnchakra oder auch das Nabelchakra oder der Solarplexusbereich. In den Schulen heißt es dann, die Kinder sollen sich vorstellen, dass es im Bauch warm wird. Gemeint ist dieser Solarplexusbereich oder das Nabelchakra. Die andere Vorstellung ist, sich auf die Stirnmitte zu konzentrieren oder sich vorzustellen, dass hier oberhalb des Scheitels sich ein Licht befindet, wie auch immer, ein goldenes oder ein weißes Licht, das ist völlig egal. Dann kann man sich konzentrieren auf ein Mantra, auf ein angeblich heiliges Wort oder einen heiligen Vers, wie zum Beispiel die Silbe Om. Wir hatten das schon erwähnt. Gegenstand der Konzentration kann dann aber immer auch ein Mandala sein. Ich hatte hier ein Mandala vorgestellt. Das sind konzentrische Gebilde mit einem Mittelpunkt. Und im fernen Osten wurden Mandalas seit Jahrhunderten immer schon benutzt, um eben den Geist zu konzentrieren auf einen Punkt. Darüber hinaus hat das Mandala, wie wir aus Topic entnehmen können, offensichtlich noch weitergehende Funktionen. Es gibt offensichtlich vom Dalai Lama eine regelrechte Mandala-Politik, die er weltweit betreibt. Das Mandala ist also wirklich keine unschuldige Malvorlage, sondern wenn man eben die geheimen Absichten des Dalai Lama kennt, weiß man, dass das ein Instrument einer okkulten, weltumfassenden Politik ist. Ja, man kann sich aber auch konzentrieren auf einen Gedanken, einen einzigen Gedanken oder auf ein Gefühl, auf eine Körperregion oder auf eine Körperempfindung, aber auch auf eine Sinneswahrnehmung, wie zum Beispiel einen Gong. Das kennen Sie ja vielleicht schon, nicht wahr? Ein Gong wird angeschlagen und man soll diesem akustischen Reiz nachlauschen. Damit sind wir schon bei den Wahrnehmungstechniken, die sich in der Meditationsliteratur finden. Hier geht es darum, in der Regel irgendeinen Sinneskanal anzusprechen. Das kann das Auge sein, das kann das Ohr sein, wie beim Gong. Das kann aber auch der Tastsinn sein. Man legt sich auf den Rücken und es heißt, und du spürst jetzt, wie dein Rücken den Boden berührt, nicht wahr? Dann konzentriert man sich auf eine bestimmte Körperregion, auf eine Körperempfindung und man spricht auch einen bestimmten Sinneskanal an, nämlich den Tastsinn. Die Wahrnehmungstechniken können aber auch mehrere Sinneskanäle umfassen und im Extremfall alle fünf Sinneskanäle ansprechen. Das geht dann in die Richtung der bekannten Fantasiereisen, wo es dann heißt, und du siehst jetzt, und du fühlst jetzt, und du hörst jetzt, und so weiter. Zu den Meditationstechniken gehören dann fünftens die Visualisierungstechniken und Fantasiereisen. Hier soll der Meditierende möglichst bei geschlossenen Augen Bilder vor dem inneren oder geistigen Auge sehen. Und hier kommt es nur darauf an, was man ihm suggeriert, was er dann für Bilder wahrnehmen soll. Und wenn man die Meditationsliteratur durchsieht, dann ist das eine ganze Fülle von Visualisierungen, die hier angeboten werden. So zum Beispiel gehört dazu eben das Sehen von Auren, von Chakren, von Meridianen, von Licht oder Lichtern, von Höhlen, Tunneln, Buddhas oder Bodhisattvas, von geistigen Wesen, Wesenheiten, Schutzengeln, Geistern, Geistführern, ja, und so weiter und so weiter. Also das nimmt gar kein Ende, was hier alles angeboten wird an Einbildungen und an Visualisierungshilfen. Ja, aber Menschen machen das, lernen das und glauben eben, dass diese Dinge wirklich existieren. Ich sehe das so, dass diese Auren, die Chakren, die Meridiane und so weiter, alles bloß Erfindungen sind aus den Religionen des Fernen Ostens oder aus biblischer Sicht Erfindungen des Teufels. Ja, weitere Meditationstechniken sind die Augentechniken, die ich schon vorgestellt hatte. Der Meditierende soll den Blick auf das dritte Auge, auf den Punkt zwischen den Augenbrauen richten, beziehungsweise auf die Nasenspitze. Er soll also leicht schielen, eine Schielstellung der Augen einnehmen. Ich hatte das schon angedeutet, dass diese Techniken sich überall ausbreiten. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon gebracht hatte. Mein Sohn war jetzt im Regenwaldhaus und berichtete mir, dort hat man eine Eingangshalle so konstruiert, dass man in einen etwas abgedunkelten Raum kommt und dann Fernsehschirme an die Decke gemacht werden, wo sie dann eine Fantasiereise, wo ihnen eine Fantasiereise angeboten wird. Mit dem Effekt, dass sie beides zugleich erreichen müssen. Erstens eine Visualisierung erleben, dann die Fantasiereise und drittens eben die Augen-Obenstellung einnehmen müssen. Wenn Sie in die Kaufhäuser gehen und sich die Playstations ansehen, dann sind die Bildschirme immer für die kleinen Kinder etwas oberhalb des Kopfes angebracht, sodass die Kinder immer leicht nach oben blicken müssen. Und die Spiele, die dort gezeigt werden, haben immer oder fast immer, es mag Ausnahmen gehen, denselben Charakter. Die Kinder werden gezwungen, auf einen Punkt zu starren. Und jetzt kommen zwei Techniken zusammen, die Fixierung auf einen Punkt und zweitens die Augen-Oben-Stellung. Das heißt, wenn die Kinder also mit diesen Playstations spielen, in den Kaufhäusern oder Spielzeugläden, dann meditieren sie in Wirklichkeit. Ne? Sie machen eine religiöse Übung in diesem Zusammenhang. Wenn die Kinder mit dem Gameboy spielen, dann blicken sie ebenfalls auf einen kleinen Punkt und sie meditieren also damit. Und das erklärt, warum diese Dinge sich so ausbreiten. Das sind also alles religiöse Praktiken, Formen religiöser Verführung. Zu den Grundtechniken fernöstlicher Meditation gehören dann auch die Rezitationstechniken. Hier soll der Meditierende bestimmte Mantren wiederholen, das hatte ich schon gesagt, wie zum Beispiel die heilige Silbe Om und bestimmte Töne auch oder Verse oder auch Lehrsätze, zum Beispiel ich bin Brahman, so ein Lehrsatz aus dem Hinduismus, könnte zum Beispiel ständig wiederholt werden. Es gibt da so Sachen, wo es heißt, wenn man das 140.000 Mal in seinem Leben wiederholt hat, dann ist man erlöst. Ne? Wie gut, dass wir den Herrn Jesus haben, der uns das nicht abverlangt. Ja, da ließe sich noch mehr zu sagen. Dann gibt es achtens die Identifikationstechniken. Wir hatten sie schon mal genannt eingangs. Da soll der Meditierende sich vorstellen, etwas anderes zu sein, als er in Wirklichkeit ist. Er soll sich mit dem Meditationsobjekt identifizieren. Das kann alles Mögliche sein, was das Meditationsobjekt angeht. Und ich glaube, ich hatte es schon gesagt, dies scheint überhaupt die älteste Meditationsanleitung zu sein, die sich in den vedischen Schriften findet, in den Upanishaden, wo es heißt, das bist du, Tattvam Asi, heißt es dort, der Lehrsatz und die Anweisung an den Schülern. Also es gilt, in der Versenkung einen meditativen Bewusstseinszustand erreichen, wo Subjekt und Objekt verschmelzen, wo der Eindruck eines Einheitsbewusstseins entsteht, wo die Einheitserfahrung erzeugt wird. Jetzt kann man sagen, ich habe sie versucht, die Meditationstechniken kurz und knapp zusammenzustellen und sie ein wenig analytisch zu trennen, damit es klarer wird, was die zentralen Meditationstechniken sind. Viele Meditationstechniken fließen in Wirklichkeit zusammen und gehören zusammen und sie sind nicht getrennt. Die Rituale sind verbunden mit Entspannungs- und Atemtechniken, mit Augentechniken, mit Visualisierungstechniken und Fantasiereisen und so weiter und so weiter. Aber um die Elemente besser erkennen zu können, habe ich das hier getrennt. Nun möchte ich nochmal das andersherum aufziehen. Ich möchte Etiketten geben bestimmten Meditationstechniken. Da wäre im Moment die wichtigste offensichtlich die Mandala-Meditation. Nicht, das ist kein Mandala-Malen, was die Kinder machen, sondern in Wirklichkeit eine Mandala-Meditation. Das Mandala ist hier nichts anderes als ein Hilfsmittel geistiger Konzentration auf einen Punkt. Das Mandala-Malen ist also eine religiöse Übung in ihrem Kern. Dann gibt es die Entspannungs- und Atemmeditation. Dann gibt es die Chakrenmeditation, wo man sich auf ein Chakra konzentrieren soll. Dann gibt es die Mantra-Meditation, die vielfach schon in den Schulen durchgeführt wird, wo Kinder eben gebeten werden, ein Mantra zu wiederholen. Dann gibt es die dynamische Meditation nach Bhagwan, die vor allem mit Hyperventilation arbeitet, also exzessives Atmen, stoßweises Atmen, was zu schlimmsten, allerschlimmsten Besessenheitszuständen führt innerhalb kurzer Frist. Und dann gibt es die visuelle Meditation, also wo die Visualisierungsübungen und Fantasiereisen in eine andere Welt im Vordergrund stehen. Zum Beispiel die Reise in andere Welten, in andere Zeiten, an andere Orte, wo man bestimmte geistige Wesen trifft, wo man sie ansprechen soll, sie um Rat und um Hilfe fragt. Dann gibt es die Vipassana-Meditation, die aus dem Buddhismus letztlich kommt, wo sich der Meditierende vor allem auf den Atem, auf Gedanken oder aber auf buddhistische Lehrsätze konzentriert. Dann gibt es ganz wichtig die Bewegungsmeditation, wo man sich auf komplexe und fließende Bewegungsabläufe konzentrieren soll. Sie kennen das alle, das ist nichts anderes als Tai Chi und Qigong, das ist Meditation in Bewegung, das wird ja gar nicht verheimlicht. In Hannover finden sich überall im Moment in der Öffentlichkeit entsprechende Plakate, wo es heißt, wo eingeladen wird zu Tai Chi Kursen und Veranstaltungen und es heißt Meditation in Bewegung. Also hier gilt es, die Aufmerksamkeit auf fließende, hochkomplexe Bewegungsabläufe zu konzentrieren. Dann gibt es die Körpermeditation. Hier soll die Konzentration sich richten auf den Körper, auf Körperteile oder Körperregionen oder halt Körperempfindungen. Bhagwan hat noch andere Meditationsmethoden empfohlen, wie zum Beispiel das ekstatische Gebärden, Schreien oder Toben, den Dauerlauf, den lang andauernden Marathonlauf oder völlig verrücktes Tanzen und auch vor allem das Zungenreden oder Zungenbeten. Kann man nachlesen in seinem Buch über Meditation. Ja, so viel zu den Grundtechniken der Meditation. Jetzt fragt man sich, wozu diese ganze Meditation gut ist. Und jetzt wollen wir über Grundfunktionen der Meditation reden. Nun, Meditation ist zunächst einmal ganz klar eine Technik der Bewusstseinstransformation. Meditation soll in andere veränderte Bewusstseinszustände führen. Diese haben bestimmte Namen, je nach religiöser Richtung heißen sie Nirvana, Samadhi, Satori, Sanmai, Einheitsbewusstsein, kosmisches Bewusstsein, transzendentales Bewusstsein. Es ist eigentlich egal, mir ist die Unterscheidung auch nicht wichtig. Es geht nur und nur darum, Menschen in einen anderen, veränderten Bewusstseinszustand zu führen. Und es ist auch klar, dass Meditation offensichtlich eine Technik ist, die Tür zu unsichtbaren Welten und Mächten zu öffnen. Sie öffnet die Tür zur Transzendenz. Das sagt die Meditationsliteratur selbst. Das müssen wir ihr nicht nahelegen. Da heißt es eben in vielen, vielen Publikationen, und wir öffnen uns in der Meditation für, und dann kommen natürlich immer Verschleierungsformeln für überpersönliche Aspekte. Wir sind offen für diese andere Welt und Wirklichkeit. Na, immerhin, wir öffnen uns für innere Welten, dann werden sie wieder innere genannt. Oder wir öffnen uns in der Meditation öffnen wir uns für Veränderungen in unserem Bewusstsein, den Zugang zu verschiedenen Welten. Oder wir öffnen uns das Tor zu spirituellen Bereichen. Das Tor zu spirituellen Bereichen. Also das sind wörtliche Zitate aus der Meditationsliteratur. Die Meditation ist schließlich auch und vor allem eine Technik der Astralprojektion. Das wird auch ganz offen in der Meditationsliteratur zugegeben. Es wird gesagt, dass eben Meditation zu außerkörperlichen Erfahrungen führt. Ich möchte einige Zitate bringen, da heißt es in den Büchern, und jetzt gehe wieder zurück in deinen Körper, Das kann man ja nur, wenn man ihn vorher verlassen hat. Oder es heißt in einem anderen Buch, kehren Sie in Ihr Zimmer zurück. Na, wo war der denn? Der lag doch mit seinem Körper eigentlich auf dem Boden. Vielleicht auch hatte im Lotussitz gesessen. In einem anderen Buch heißt es, und du kommst sehr bewusst zurück in deinen Körper. Wieder ein anderes Buch, komm zurück in deinen Körper. Oder durch Meditation heißt es wieder in einem anderen Buch, sind wir in der Lage, unsere Seele vom Körper zu trennen und ins Jenseits zu reisen. Ganz klar wird das gesagt. Die Konzentration oder Sammlung des Bewusstseins führt dazu, dass man den Körper teilweise oder ganz verlässt, heißt es in einem anderen Buch, oder Meditation lehrt unter anderem, den Körper ganz oder teilweise zu verlassen und Kenntnisse höherer Welten zu erwerben. Und dann fragt jemand in einem anderen Meditationsbuch, haben Sie Empfindungen gehabt, als ob Sie schweben, als ob Sie außerhalb des Körpers in andere Ebenen eintreten? Und er schreibt weiter, derselbe Meditationslehrer, natürlich haben wir unter Umständen vor dem Körperaustritt auch Angst. Wer verlässt schon gern seinen Körper? In bestimmten Sätzen habe ich gemerkt, dass man verschleiert und verschlüsselt davon spricht, dass es darum ginge, das Körperbewusstsein zu transzendieren. Formulierung habe ich lange Zeit nicht verstanden, das meint aber nichts anderes, als aus seinem Körper auszutreten. Meditation ist dann auch vor allem eine Technik der Transkommunikation. Sie führt früher oder später zu Begegnungen mit Geist- und Horrorwesen und sie führt zur Kontaktaufnahme und Kommunikation mit transzendenten Mächten. Und hier ist es faszinierend, wie breit die Palette ist von Namen, die diese transzendenten Mächte nun haben. Mal ist es Gott, höchstpersönlich, mit dem man spricht, mal das Göttliche, dann sind das Lichtwesen, Tierverbündete, Schutzwesen, Schutzgeister, geistige Führer, Begleiter oder Helfer, es sind Luft- und Feuerwesen, Wasser- und Erdwesen, Feen, Elfen, Elementarwesen, Krafttieren, Schutzengel, Wesenheiten, unsterbliche Wesen, Geistführer, Berater, Helfer, astrale Gestalten, Zwergenkönige, das Innere oder Höhere Selbst. So die Meditationsliteratur selbst. Ich kann nie verstehen, warum man sich in einem Meditationskursus anmelden kann, wenn man doch diese Literatur sorgfältig lesen würde. Weiterhin ist Meditation eine Technik der Inkorporation. Es wird immer wieder, allerdings etwas weniger häufig, davon gesprochen, dass es gilt, bestimmte Mächte oder Kräfte in sich aufzunehmen oder auch Energien. Das spielt keine so große Rolle in der Meditation, dürfte aber eine wichtige Funktion sein. Ich habe ja zur Methode erhoben, dass ich nur das hier referieren möchte, was die Meditationsliteratur zunächst einmal selbst sagt. Meditation ist dann auch eine Technik der spirituellen Transformation. Sie führt früher oder später zu übernatürlichen Fähigkeiten und Kräften. Man nennt diese Fähigkeiten oder Kräfte im Fernosten die sogenannten Siddhis. Dazu gehören das Hellsehen, Hellhören, Gedankenlesen, die Telepathie, die Präkognition, also das Vorauswissen, ich kann Ereignisse voraussehen, aber auch das Unsichtbarmachen, die Unverletzlichkeit und auch die Schmerzunempfindlichkeit. Ein gutes Beispiel mögen die Shaolin-Mönche sein, die Karate-Kämpfer, wo wir diese Dinge demonstriert bekommen, insbesondere die Unverletzlichkeit und die Schmerzunempfindlichkeit. Das kann man im Fernsehen ganz häufig beobachten, zum Beispiel die Weltmeisterschaften der fernöstlichen Kampfsportarten im Eurokanal, wo diese Dinge tagtäglich dargestellt werden. Also wirklich phänomenale Dinge. Da legt sich ein Mönch auf eine ein Nagelbrett mit 10 cm langen Nägeln, eine Betonplatte wird auf ihn gelegt, dann kommt noch etwas drauf und dann wird mit einem Riesenhammer auf ihn eingeschlagen, die Betonplatte zerspringt und der Mönch geht unverletzt vom Nagelbrett weg. Und das ist natürlich kein Trick des Fernsehens, sondern das ist Demonstration übernatürlicher Fähigkeiten, die man im Laufe der Jahre mit Hilfe der Meditation gewinnen kann. Meditation soll auch, so heißt es in verschiedenen Lehrbüchern, dazu führen, dass man übernatürliches Wissen entwickelt und Zugriff auf die sogenannte Akasha-Chronik bekommt. Das soll so etwas sein wie eine Art Supercomputer, in dem alles Wissen dieser Welt gespeichert ist. Ja, das sind wohl die wichtigsten Formen oder Funktionen der Meditation. Es gibt ganz zaghafte Andeutungen in der Meditationsliteratur, dass sich diese übernatürlichen Fähigkeiten und Kräfte auch durch Sexualkontakte, Augen- und auch Handkontakte übertragen können. Wie gesagt, zaghafte Anweisungen. Ich selber habe noch mehr dazu gehört und vernommen. Es gibt gute Gründe, das zu glauben, dass das so ist. Wenn ich daran denke, dass die weiblichen Mitglieder der Bhagwan-Sekte eben ausgesendet werden, in Diskotheken Männer einzufangen und sie sexuell zu verführen. Das ist nicht, um Spaß zu haben, sondern um eben hier bestimmte Mächte zu verbreiten in dieser Welt und zu transferieren. Ja, jetzt können wir fast schon zum Schlussabschnitt kommen. Die Meditationsliteratur selbst zeigt, dass Meditation offensichtlich keine Entspannungstechnik ist, keine Heil- und auch keine Therapiemethode und auch keine psychologische oder medizinische Technik, wie uns heutzutage zunehmend weisgemacht wird. Die Mediziner strengen sich sehr an, die Meditation oder insbesondere dann TM, also die transzendentale Meditation, als eine Heilmethode zu demonstrieren. Gerade hat in Celle der Kongress der Alternativmediziner stattgefunden über Krebstherapie und da wurde eben Meditation als neue Heilmethode vorgestellt. Ich kann mich an verschiedene Zeitungsartikel erinnern der letzten Monate, wo eben die Mediziner, insbesondere die Alternativmediziner, in die Offensive gehen und eben Meditation zu einer Heilmethode erklären. Meditation ist das alles nicht, sondern eine religiöse oder besser okkulte und magische Praktik aus den Lehren und Religionen des fernen Ostens. Sie soll den Menschen mit einer Art Gott verbinden oder mit dem Göttlichen. Darüber hinaus führt Meditation offensichtlich zu transzendentalen Erfahrungen, zu außerkörperlichen Reisen, zu Begegnungen mit Geist- und Horrorwesen und zur Kommunikation mit Geistwesen oder Geistführern sowie zu übernatürlichen Fähigkeiten. Kurz, Meditation ist in erster Linie eine Technik der Bewusstseinstransformation. Sie führt in veränderte Bewusstseinszustände und veränderte Bewusstseinszustände öffnen offensichtlich die Tür zu einer anderen transzendenten Welt. Es zeigt sich auch ganz deutlich, darauf kann ich nicht näher eingehen, dass Meditation ganz offensichtlich konfus macht, krank macht und nicht etwa gesund macht. Dazu muss man einfach mal ansehen, wie Sektenmitglieder nach einigen Jahren geistig verwirrt sind, wie sie leiden unter diesen Mächten. Ich selber hatte schon gesagt, im Zuge dieses Seminars hatte Kontakte zu bestimmten Sekten und nachdem ich mich bekehrt habe und diese Sektenmitglieder wieder getroffen haben, da hat mich fast der Schlag getroffen, welche negative Energie von diesen Personen ausgegangen ist. Ich habe also solche Migräneanfälle bekommen, das erste Mal in meinem Leben nach meiner Bekehrung. Vor der Bekehrung habe ich überhaupt nichts gespürt. Nach der Bekehrung eine nächste Begegnung, ganz unschuldig und offen, wollte ich wieder ins Gespräch kommen mit diesen Personen, und es war so eine Kraft, so eine Energie, dass ich also umgefallen bin. Ich habe 3 Stunden lang flach auf dem Boden gelegen. Ich konnte diese Energien nicht aushalten. Das ist einfach mal eine Erfahrung, die ich hier mitgeben möchte. Es ist gar kein Zweifel, mit welchen Mächten für diese Personen Kontakt haben. Ich möchte noch etwas sagen dazu, ob es nun eine falsche und eine richtige, eine biblische und eine unbiblische Meditation gibt, ob nicht die Christen vielleicht doch eine Hintertür finden, nun endlich Meditation zu machen. Dazu kann ich nur sagen, diese Meditation, die darauf abzielt, den Geist zur Ruhe zu bringen, zur Stille zu bringen und leer zu machen, diese Meditation ist uns Christen verwehrt. Sie öffnet die Tür zum Reich der Finsternis. Sie gibt dem Teufel eine Chance, uns besessen zu machen, in uns einzudringen, in unser Haus. Und das hat ja der Herr auch ganz klar gesagt. Er hat gesagt, in dem Beispiel, wo diese bösen Geister ausziehen, man soll das Haus nicht leer lassen und auch nicht leer machen, weil andernfalls die bösen Geister zurückkommen in unser Haus mit einer siebenfachen Wucht gewissermaßen. Das heißt, hier haben wir eine eindringliche Warnung, das Haus eben nicht leer zu machen, leer zu lassen durch meditative Praktiken. Die Bibel empfiehlt uns ja auch ganz etwas anderes, wie Sie wissen. Wir sollen ja den Geist mit dem Worte Gottes füllen und eben gerade nicht leeren. Und das ist genau das Gegenteil. Was könnten wir als Christen anderes erwarten, dass der Widersacher immer das Gegenteil von dem empfiehlt, was die Schrift uns nahelegt. Also, damit möchte ich sagen, dass diese Form der Meditation, wie sie heute auch in den Gemeinden Einzug hält, ich will das mal andeuten, es gibt ja solche Zeitungs- und Presseberichte, hier heißt es, dass eine Pastorin, so nennt sie sich, Zen-Meditation macht und im Lotussitz sitzt und die Hände ineinander gelegt, die Augen schließt, vielleicht sogar eine Oben-Innenstellung hat, ich weiß es nicht, kann man hier nicht erkennen, und dass sie dann in dieser Stille angeblich die Stimme Gottes vernimmt. Und diese Form der Meditation ist das gerade Gegenteil einer biblischen Besinnung, die darauf abzielt, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, es mit Hilfe des Verstandes und des Heiligen Geistes zu deuten. Ja, so viel zur Meditation.